Göttinger Krisengespräche, Teil 6.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, zur 6. Folge der Göttinger Krisengespräche. Das ist ein Podcast des Literarischen Zentrums in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen. Die Ausgangsthese dieses Podcasts, mit dem wir ja im Frühjahr gestartet hatten, war die These, dass Krisen die fundamentalen Realitäten einer Gesellschaft offenlegen. Das ist mittlerweile natürlich eine ziemliche Binsenweisheit, wenn man so will. Alle reden ja jetzt immer wieder von der Brennglasfunktion der Corona-Krise. Das ändert aber ja gar nichts daran, dass es immer wieder und immer noch sehr aufschlussreich sein kann, genau an diese Stellen hinzusehen, an denen die Corona-Krise eben diese Funktion hat, diese Brennglasfunktion. Das ist sicher der Fall, wenn man auf die Arbeitsverhältnisse schaut, weltweit. Wir haben die heutige Podcast-Folge überschrieben, Covid-19 und die Krisen der Arbeitsmigration, deutsche und indische Perspektiven. Eva von Redeker spricht von viehischen Verhältnissen und, nochmal ein Zitat, von einer Mischung aus Ausbeutung, Brutalität und Diffamierung in Bezug auf den sattsam bekannten Zusammenhang von Arbeitsverhältnissen und Corona-Ausbrüchen in den deutschen Schlachtbetrieben. International beklagt, aber medial weniger verfolgt, wurde die verzweifelte Lage der Wanderarbeiter in Indien. The Lockdown, schrieb Arundhati Roy darüber, worked like a chemical experiment that suddenly illuminated hidden things. Über Ausbeutung und Migration und vielleicht gar nicht so verborgene Verhältnisse wollen wir jetzt heute sprechen. Und dazu sitzen hier der Historiker Ravi Ahuja vom Center for Modern Indian Studies und der Arbeitssoziologe Peter Birke vom SOFI, das Soziologische Forschungsinstitut. Beide Institute sitzen hier in Göttingen. Und es moderiert jetzt Karin Klenke, Koordinatorin am CEMIS, am Center for Modern Indian Studies. Ich begrüße alle drei ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid und los geht's.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Covid-19 und die Krisen der Arbeitsmigration, deutsche und indische Perspektiven mit Ravi Ahuja und Peter Birke. Der Rap, den ihr eben gehört habt, ist auch gleich der Auftakt zu unserem heutigen Thema, denn der Rapper Dule Rocker ist selbst ein Arbeitsmigrant aus Odisha, einem der ärmsten Bundesländer Indiens, und thematisiert in dem Rap Sarkar Jawabde, Regierung, antworte mir, die Krise, um die es heute gehen soll. Regierung, antworte mir. Warum wandert die schwangere Frau tausende von Kilometern nach Hause, Schritt für Schritt und barfuß mit einem Kind in ihrem Bauch? Regierung, du tust nichts. Schamlos zeigt ihr eure Gesichter, guckt in die Luft und sprecht von Balkon. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr redet immer den gleichen Scheiß. Ihr nehmt auch Steuern ein, aber lasst mich die Wahrheit sagen. Ihr habt gelernt, uns etwas vorzuspielen. Die Armen wandern zurück in ihre Dörfer, während die Reichen aus dem Ausland nach Hause fliegen. Wenn es kein Essen für die Hungrigen gibt, keine Busse, um sie nach Hause zu bringen, dann sagt mir, woher kommt euer Geld bei den Wahlen? Regierung, antworte mir. Antworte mir. Ravi und Peter, Covid-19 hat ja in den letzten Monaten plötzlich ein Schlaglicht auf die Situation von Arbeitsmigrantinnen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indien geworfen. Und es wurde viel über die Zustände in den deutschen Schlachthöfen und den landwirtschaftlichen Betrieben berichtet. Und die Medien haben auch den Lockdown in Indien und die Rückkehr von Millionen Arbeitsmigrantinnen in ihre Heimatdörfer berichtet. Überwiegend zu Fuß und über Hunderte, Tausende von Kilometern. Könnt ihr uns vielleicht erstmal den Kontext dieser Situation ein bisschen erläutern? Peter, willst du anfangen?
In Deutschland ist es ja so ein bisschen ein anderer Verlauf, der insbesondere eben mit den Grenzschließungen während des ersten Lockdowns zu tun hatte. Also die europäischen Binnengrenzen waren praktisch dicht. Beziehungsweise es gab so ein wechselndes Regime danach von Öffnungen und Schließungen, das ziemlich schwierig war für die Leute, die insbesondere aus osteuropäischen Ländern hier arbeiten, war die Rückkehr erschwert, war das Hinkommen erschwert und insgesamt so eine chaotische Situation. Wir haben das im Soziologischen Forschungsinstitut begleitet im Rahmen von einem Projekt, das eigentlich Ende 2019 zu Ende war, in dem wir die Arbeitsverhältnisse in Bereichen untersucht haben, in denen charakteristisch viele Migrantinnen und Migranten arbeiten. Dazu gehört die Fleischindustrie, dazu gehört aber auch Amazon, also Versandhandel. Und wir haben auch in der Pflege eine Untersuchung gemacht und in der Metallindustrie. Bis Ende 2019 hatten wir ungefähr 150 Interviews gemacht in diesen Bereichen, die meisten davon in der Fleischindustrie tatsächlich. Und als das so eskalierte, die Situation dann so seit März, April, haben wir so eine ergänzende kleine Interviewreihe gemacht. Wir haben auch Beratungsstellen besucht, mit Gewerkschaften gesprochen. Teilweise, obwohl das sehr schwierig ist in diesen Bereichen, mit Vertretern von Management, von Arbeitsagentur und so weiter. Das nur, um vielleicht transparent zu machen, woher jetzt so diese Informationen stammen, die ich jetzt gleich irgendwie so wiedergeben kann. Naja, die Situation im Mai und im Juni war dann davon geprägt, dass dann doch aber kontingentierte Erntehelferinnen ins Land gelassen wurden. Da gab es einen Beschluss der Bundesregierung, jeweils 40.000 Erntehelferinnen für Mai und Juni nach Deutschland zu lassen. Und also man kann die Geschichte wahrscheinlich unterschiedlich erzählen, aber sicherlich ein Ausgangspunkt von migrantischen Protesten in dieser Zeit war eben sozusagen diese Kontingentierung, insbesondere eben für die Spargelernte. Es gab dann auf dem Flughafen von Cluj in Rumänien Proteste, weil die Leute ohne jegliches Beachten von Social Distancing dann eben durch den Flughafen geführt worden sind, mit Bussen angefahren worden sind. Dann gab es Bilder aus YouTube, kleine YouTube-Videos, die Leute selbst gepostet haben. Und das führte dann so zu einem ersten Unmut in Rumänien. Rumänien ist eigentlich das Verhältnis zur Arbeitsmigration in Deutschland nie so kritisch gewesen, sondern eher so eine Möglichkeit bekannt gewesen, Geld zu verdienen, um das auch nach Rumänien schicken zu können, an die Familie und so weiter. Aber das hat sich dann völlig verändert, insbesondere so im April und im Mai. Das Zweite, was dann passiert ist, ist, dass es Proteste gab auf verschiedenen Spargelhöfen. Streiks, auch wieder über Social Media vermittelt, teilweise dann auch schon zusammen mit deutschen Organisationen, Gewerkschaften, unter anderem der Freien Arbeiterinnenunion, die so einen Streik in der Nähe von Bonn, in Bornheim, in der Nähe von Bonn begleitet hat. Und das war sozusagen der erste, also nach meiner Wahrnehmung, der erste Ausdruck von der öffentlichen Diskussion über die Verhältnisse, die nachher dann auch in der Fleischindustrie eskaliert sind. In der Fleischindustrie, die wir ja untersucht haben, im Gegensatz eben zur Landwirtschaft, ist es dann so gewesen, dass es erste Masseninfektionen gab, schon im April, also bei Müllerfleisch in Pforzheim, also eher außerhalb des Zentrums der Fleischindustrie, gab es so eine Masseninfektion von Arbeiterinnen, auch entsprechende Proteste. Das wurde noch mit einer Arbeitsquarantäne gelöst. Das erläutern können wir vielleicht nachher drüber diskutieren, was das im Einzelnen bedeutet. Dann gab es eine zweite große Masseninfektion in Kösfeld bei Münster in einem Fleischbetrieb. Und im Juni eskalierte dann eben die Situation, als in dem größten deutschen Schlachtbetrieb, nämlich bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück, der so 6.000 Beschäftigte hat, davon ungefähr 90% so in der Schlachtung und Zerlegung in Werkvertragsverhältnissen, sich 1500 plus, also mehr als 1500 Beschäftigte eben mit dem Coronavirus infiziert hatten, in zwei Kreisen so ein Lockdown verhängt wurde, also eine Rückkehr. Damals war es gerade in der Phase der Öffnung nach dem ersten Lockdown, mussten also in Reda die Leute wieder ihre Kinder selbst betreuen, weil die Schulen geschlossen haben, die Kitas geschlossen haben. Es gab Proteste von Eltern. Und in dieser Zeit schon ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der eben Leiharbeit und Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten wollte. Und seitdem gibt es im Grunde genommen so eine Diskussion über die Situation in der Fleischindustrie. Die Fleischindustrie ist dann seit Mai ungefähr so in den Zentrum der ganzen Debatte gerückt. Das ist allerdings ein bisschen schief, weil es natürlich auch viele andere Bereiche gibt, in denen es sehr viele Auseinandersetzungen gibt und Konflikte und Proteste, die teilweise auch ähnlich verlaufen, aber nicht so öffentlich begleitet werden. In der Fleischindustrie war es dann so, dass es im Oktober, im September gab es die erste Lesung im Bundestag. Da hat eigentlich nur die AfD Ausnahmen für Leiharbeit gefordert, also dass Leiharbeit eben nicht verboten wird, sondern so eine Quote von 15% zugelassen wird. Die FDP hat das auch, aber unspezifisch, hat keinen eigenen Antrag gestellt. Und jetzt die Situation ist so, dass langsam wieder zurückgerudert wird. Also es verschwindet wieder aus der Öffentlichkeit. Es ist so, dass innerhalb der CDU jetzt auch die Widerstände gegen dieses Gesetz wieder zunehmen, dass im Grunde genommen jetzt die CSU, der größte Teil der CSU und auch viele CDU-Freunde der Fleischwirtschaft erklärt haben, dass sie insbesondere die Leiharbeit als prekäre Beschäftigungsform weiterhin erlauben wollen. Weil wenn man damit anfängt, ist die Begründung, dann weiß man ja nicht genau, ob nicht man bei Paketdiensten und keine Ahnung, anderen Firmen, die für prekäre Beschäftigung und schlechte Arbeitsbedingungen bekannt sind, auch die Leiharbeit verbieten müsste. Und dem will man halt einen Riegel vorschieben. Und das ist im Grunde genommen jetzt, was diese Gesetzesinitiative betrifft, der Diskussionsstand. Vielleicht nochmal ein Hinweis zu der internationalen Situation. Was wichtig ist, und da vielleicht könnte man so vielleicht dann anfangen, mal über Indien auch zu reden. Also diese Situation, Covid-19-Fälle in Unterkünften, Positivtestungen von migrantischen Arbeiterinnen, auch Proteste von Leuten, es ist eigentlich ein internationales Phänomen. In Brasilien sind nach Zeitungsberichten oder in diesen Fachzeitschriften, die man so lesen kann aus der Fleischwirtschaft und so weiter, Hunderttausende von Arbeiterinnen in der Fleischindustrie angesteckt worden. In den USA gibt es eine Zahl von 40.000. Es gibt überall auch diese Auseinandersetzungen, Proteste, Streiks und sagen wir mal auch Verwerfungen jeglicher Art. Und wenn man jetzt die Liste machen würde von Masseninfektionen, dann würde für die Fleischindustrie würde man halt im Oldenburger Münsterland anfangen und man würde über Brasilien, also die großen Fleischexporteure und so weiter, also weltweit würde man weitergehen und man würde aber auch in Dänemark landen. In Dänemark und Holland gab es auch Fälle. Also dieses Gerücht, dass da alles besser ist, weil der Staat da viel mehr eingreift und die Arbeitsbedingungen besser sind, das hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass es da keine Positivtestungen und keine Masseninfektionen gab. Und es ist auch nicht so, dass es da keine migrantische Arbeit gibt. Also es ist sozusagen in der ganzen, im Grunde genommen ganz klar ein globales Phänomen.
Danke. Peter, Ravi?
Ja, jetzt habe ich schon eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, aber ich fange vielleicht wirklich mit Covid-19 an und mit Unterschieden, die man finden kann zwischen Indien und anderen Teilen der Welt. Das fängt schon an mit dem, was wir wissen, was gezählt wird, also was verfügbar ist. 8,5 Millionen Menschen sollen sich angesteckt haben in Indien inzwischen an Covid-19, aber das wissen wir nicht wirklich. Und wir können davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist als in den meisten anderen Teilen der Welt. Wir wissen es nicht mal bei den Toten genau. Da sollte man denken, das ist leicht irgendwie zu registrieren. Aber in einem Land, in dem die Registrierung insbesondere auf dem Land im Wesentlichen so nicht stattfindet, in dem Menschen sehr schnell bestattet werden müssen, wird man in Wirklichkeit nicht wissen, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Wie viele von den Arbeitsmigranten, die unter Bedingungen, in denen Abstand, Social Distancing völlig unmöglich war, in ihre Heimatorte zurückgekehrt sind, dort tatsächlich gestorben sind, das können wir nicht wissen. Und diese Informalität der Krankheit spiegelt sich auch eben in der Arbeitswelt wieder. Zu der muss ich ein bisschen was sagen, muss etwas ausholen und brauche ein bisschen die Vogelperspektive, die Makroperspektive, die du nicht so hattest, Peter, weil du an mehr anknüpfen kannst, was Deutschland angeht. Wir müssen was wissen zur indischen Arbeitswelt und ihrer Struktur, wenn wir verstehen wollen, welche Wechselwirkungen sich jetzt mit der Pandemie, mit der Covid-19-Krise dort eben ergeben. Also erstmal ist es natürlich eine sehr, sehr große Arbeitswelt, mit der wir es zu tun haben. Von den 1,3 Milliarden Menschen, die in Indien leben, werden ungefähr 450 bis 475 Millionen zur Arbeitsbevölkerung gezählt. Das sind sehr viele Menschen und von denen sollen ungefähr 90% informell beschäftigt sein. Was heißt das? Also nach einer Definition sind das Leute, deren Beschäftigung nicht verbunden ist mit irgendwelchen Ansprüchen auf soziale Sicherung. Also die, wo die Beschäftigung keine sozialen Ansprüche mit beinhaltet und wo die Beschäftigung nicht vom Arbeitsrecht reguliert wird, also wo das Arbeitsrecht keine Gültigkeit eben auch besitzt. Das soll 90% der Beschäftigten in Indien betreffen. Das ist, so muss man dazu sagen, kein Überbleibsel aus der Vergangenheit, weil in Deutschland wäre jetzt der Reflex zu sagen, das ist eben ein noch nicht so stark entwickeltes Land und das ist dann eben eine Frage der Zeit, bis sich alles modernisiert hat. Aber real haben wir es mit einer Tendenz zu tun der Informalisierung, in der bereits erreichte Sicherungen von Arbeitsverhältnissen in den letzten Jahrzehnten abgebaut worden sind und das ist eng verbunden mit Prozessen sogenannter Liberalisierung, Öffnung für den Weltmarkt und dazu kann ich auch noch ein bisschen mehr sagen. Ein wesentlicher Anteil an diesen informellen Beschäftigten sind die Wanderarbeiterinnen, relativ unbekannt für Indien, viel mehr diskutiert in Bezug auf China, aber quantitativ nicht unbedingt weniger wichtig im indischen Kontext. Und ich rede jetzt hier von Wanderarbeiterinnen innerhalb Indiens, also nicht von den zahlreichen Auswanderern, die es gibt, etwa in die Golfstaaten oder teilweise nach Südostasien, sondern ich spreche von denjenigen, die zwischen den indischen Bundesstaaten migrieren, meistens vom Land in die Städte, auf Suche nach Arbeit, oft nicht nur an einem Ort, sondern auf ständiger Suche nach Arbeit. Footloose Labor hat der Soziologe Jan Bremen das einmal genannt. Wiederum wissen wir nicht genau, wie viele Menschen das sind. Es ist nicht so genau gemessen. Auch das hat einen politischen Hintergrund, was man berechnet und was man nicht berechnet. Die Schätzungen schwanken zwischen 12% und 20% der Arbeitsbevölkerung. Also das bedeutet, dass die Schätzungen davon ausgehen, dass über 100 Millionen Menschen Wanderarbeiterinnen in Indien eben auch sein könnten. Wiederum ist das kein Zeichen von Unterentwicklung, sondern verbunden mit Prozessen, die normalerweise als Globalisierung, Öffnung für den Weltmarkt, Liberalisierung bezeichnet werden. So, jetzt komme ich aber endlich also zur Frage, was passiert jetzt mit der Covid-19-Krise und der Arbeitswelt? Was verändert die? Und dass es da Wechselwirkungen eben gibt zwischen Pandemien und Arbeitswelt, darauf ist der Peter ja schon auch eingegangen. Am 24. März wurde unangekündigt ein Lockdown von der indischen Bundesregierung verhängt, der bis Anfang Mai anhielt. Auf den konnte sich niemand einstellen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, also dass von den Wanderarbeiterinnen, von denen ich gesprochen habe, die sind vielleicht mehr als 100 Millionen Menschen, zahlreiche von denen Tagelöhner gleichzeitig auch sind, bedeutet Lockdown, dass sie von einem Tag auf den nächsten ihre Arbeit und ihren Verdienst los sind und kein Geld mehr verdienen. Nicht alle Tagelöhner sind Wanderarbeiterinnen, nicht alle Wanderarbeiterinnen sind Tagelöhner. Aber es gibt dort starke Überschneidungen. Insgesamt sollen 90 Millionen Tagelöhner mit einem Schlag ihren Job verloren haben. 90 Millionen Menschen, also mehr als in der Bundesrepublik überhaupt leben. Sie durften gleichzeitig zunächst nicht an ihre Heimatorte zurückkehren. Es war ein Lockdown. Man musste innerhalb des Hauses eben auch bleiben. Viele von diesen Wanderarbeiterinnen waren, wie ich schon erwähnt habe, aus anderen Bundesstaaten. Dort haben sie Versorgungsansprüche, etwa auf Krankenversorgung und auf Nahrungsmittelgrundversorgung, was wichtig ist in Zeiten, in denen man kein Einkommen hat. Also dann eine Lebensmittelkarte zu haben, mit der man Reis oder Mehl abholen eben auch kann, ist wichtig, ist aber nicht ist aber nicht umsetzbar in den Ort, in dem man gewandert ist, weil er im anderen Bundesstaat ist. Also an Ihrem bisherigen Arbeitsort konnten Sie diese Ansprüche nicht einlösen, zurück durften Sie aber auch nicht. Die Folge war also akute Not und Hunger. Social Distancing ist im Slum nicht drin. Also das ist sozusagen sowieso vollkommen klar. Also von daher war auch gleichzeitig die Erkrankungsgefahr eben auch besonders hoch und hat die Menschen natürlich zusätzlich beunruhigt. Staatliche Hilfsmaßnahmen wurden angekündigt, große Beträge erschienen in der Presse. Real funktionierten sie nur für eine Minderheit der Betroffenen. Gleichzeitig predigte der Premierminister salbungsvoll, die Inder müssten lernen, Atmanirbhar, also selbstverantwortlich eben auch zu sein. Also das wurde besonders eben den Wanderarbeiterinnen dort eben gepredigt. Die Wanderarbeiterinnen erschienen in der Öffentlichkeit vor allen Dingen als Virentransporteure und als Sicherheitsrisiko nun. Also die Dienstboten waren die sofort entlassen wurden und die nicht mehr in die Haushalte eben auch rein durften. Die vermögenden Mittelschichten schlossen sich ein, eben in ihre Wohnung und in ihre Häuser. Auf den Märkten musste trotzdem jemand einkaufen gehen und dann die Lebensmittel an der Tür sozusagen abgeben, ohne in Kontakt zu gehen. Das waren Leute, die Social Distancing dann nicht einhalten eben auch konnten. Aber man hatte sozusagen und man hat nach wie vor eine ganz scharfe soziale Unterscheidung. Und die soziale Unterscheidung bedeutet, dass Wanderarbeiterinnen die Armen als gefährliche Klassen, als Virentransporteure, als Sicherheitsrisiko wahrgenommen eben auch werden. Die öffentlichen Sympathien waren deshalb auch beschränkt. Also es gab kritische Berichterstattung in Indien, aber das war doch, muss man sagen, einigermaßen eingeschränkt. Was haben die Leute gemacht? Die Leute haben sich auf einen zunächst illegalen Trek nach Hause begeben. Ja, also es kam sozusagen zu einem langen Marsch, es fuhren keine Busse, es gab keinen Bahnverkehr, also bis Anfang Mai. Und in dieser Zeit entschieden sich ein Teil eben der nun arbeitslos gewordenen Arbeitsmigranten nach Hause zu laufen. Das waren oft mehrere hundert Kilometer in der Hitze, sozusagen über Autobahnen, bis zu 1200 Kilometer, also habe ich gehört, also Entfernung von Göttingen bis nach Norditalien, sozusagen bei 45 Grad sind die Leute nach Hause eben auch gelaufen. Zu Fuß mit dem Fahrrad. Es kam zu Konflikten mit der Polizei, weil das natürlich illegal war, also sich vom Ort wegzubewegen. Es kam zu unfreiwilligen Desinfizierungen. Vielleicht habt ihr das gesehen, also die Filmaufnahmen von Desinfektionsmitteln, die mit dem Schlauch über Migrantengruppen gespritzt wurden, und zu Internierungen. So, es stellt sich die Frage nach dauerhaften Konsequenzen. Also was ist passiert, abgesehen von den tagespolitischen Einschnitten? Insgesamt gibt es weiter eine weiter bestehende Beschäftigungsflaute. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung sinkt und er ist ohnehin in Indien um 10% niedriger als im globalen Durchschnitt. Okay, das ist wichtig so als eine Zahl, weil das ein bisschen auch zeigt den Druck, den die Leute haben, alle Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Ja, der drückt sich darin aus. Gesicherte Erwerbstätigkeit, formelle Arbeit, ist ebenfalls gesunken in dieser Zeit. Es sollen 20 Millionen Jobs verschwunden sein im April, Mai, also die durch Arbeitsrecht und soziale Ansprüche gesichert eben auch waren. Und diese Jobs scheinen weniger schnell zurückzukommen als die informellen. Also das bedeutet, wir haben in der Tendenz eine sinkende Qualität der Arbeitsplätze und einen verschärften weiteren Prozess von Informalisierung von Arbeit. So zeichnet sich das jedenfalls im Moment ab. Regierungen auf der Bundesebene und auf der Ebene von Bundesstaaten haben sofort reagiert, indem sie versucht haben, Arbeitsrecht auszusetzen, zum Beispiel Arbeitszeitregelungen, eine Verbindung zu dem, was Peter für den deutschen Kontext gesagt hat. Und gleichzeitig sind drastische Arbeitsrechtsreformen, die seit Jahrzehnten hängen, innerhalb von wenigen Wochen nun durchgesetzt eben auch worden in einem spärlich besetzten Parlament. Die Begründung ist nicht zurück in die Vergangenheit, sondern man will verstärkte Direktinvestitionen aus dem Ausland anlocken. Und damit kommt man Forderungen etwa auch von deutschen Großunternehmen nach, etwa dem Vorstandsvorsitzenden von Bosch, der seit Jahren eben also eine Lockerung von des Arbeitsrechts in Indien und eine Flexibilisierung fordert.
Ja, danke, Ravi. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der Öffentlichkeit zurückkommen. Das ist ja bei euch beiden angeklungen. Was wurde überhaupt thematisiert? Was für Berichterstattung gab es auch in Indien? Das ist immer sozusagen die Öffentlichkeit, aber es gab ja auch Gegenöffentlichkeiten. Wie ist eigentlich in den Herkunftsländern der MigrantInnen, die in Deutschland von Covid-19 betroffen waren, darüber berichtet worden? Was gab es da Unterschiede in der Berichterstattung der verschiedenen Bundesländer in Indien, dass sozusagen die Entsender Bundesländer, dass darin anders und kritischer berichtet wurde? Könntet ihr vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen? Also Rapper Dule ist ein Beispiel sozusagen für eine Gegenöffentlichkeit.
Also wir haben das mal so mit dem Bild versucht zu zeichnen, dass die Konflikte, die es um Migration in Deutschland und vielleicht auch überhaupt in der EU in der Zeit der Pandemie bisher gab, die wurden so mit so einer Taschenlampe beleuchtet. Und oft ist es eben so, dass wenn man in den dunklen Raum kommt und mit einer Taschenlampe reinleuchtet, sieht man besonders helle Flecken, aber es gibt auch diesen Effekt, dass es direkt daneben sozusagen dunkler wird. So, ne? Und das ist im Falle dieser Auseinandersetzung, die ich vorhin geschildert habe, um Landwirtschaft und Fleischindustrie auch so, und zwar sowohl auf so einer, wenn man sich um so eine räumliche, sozialräumliche Dimension bemüht, als auch auf in so einer zeitlichen Dimension. Das habe ich vorhin ja schon angedeutet, dass ziemlich viel, ziemlich schnell auch in Vergessenheit gerät eigentlich. Wir haben in Bezug auf die Fleischindustrie und auf Amazon eine kleine Medienauswertung gemacht für die Zeit zwischen 2017 und 2019. Und da ist eigentlich aufgefallen, dass es beides Bereiche sind, über die ziemlich viel berichtet wird. Also es sind eigentlich keine blinden Flecken oder so. Und viele dieser Ausbeutungsverhältnisse mit dieser absoluten Überarbeit und der Gesundheitsgefährdung und auch den Unterkunftsverhältnissen, die sind eigentlich schon auch berichtet worden in letzter Zeit von der Zeit bis zum Kriminalroman. Also auch in einer relativ breiten Öffentlichkeit, auch literarisch. Können wir ja auch mal sagen, wenn man schon mal eine Veranstaltung in einem Literaturzentrum macht. Und allerdings, also wenn man sich das genau anguckt, gibt's und die beiden Fälle vergleicht, dann gibt es im Fall von Amazon auch so eine Technikfaszination. Da gilt ja auch das, was der Ravi vorhin gesagt hat. Also Amazon ist, das sind keine vormodernen Betriebe. Dieser Versandhandelsbetrieb mit seinen in manchen Distributionszentren 90% Migrantinnen und Migranten im Bereich der Lagerwirtschaft ist einer der modernsten, sicherlich einer der schnellsten, expandierendsten Unternehmen der Welt, technologisch total avanciert, und das steckt sich auch in der Berichterstattung nieder, weil die ist positiv technikfasziniert zum Teil und hat dann so ein, wenn man so ein Haus nimmt, hat dann etwas vielleicht barackenartiges Hintergebäude, in dem dann über die Arbeitsverhältnisse berichtet wird. Und das gilt auch für die Fleischindustrie. Da gibt es immer einzelne Reportagen, in denen Beschäftigte selbst gefragt werden, aber das ist sozusagen vor 2020 1% oder 0,5% der Berichterstattung im Grunde genommen. Das reproduzierte sich in der Pandemie. Und dann gibt es aber so eine charakteristische Verdoppelung von Öffentlichkeit dadurch, dass halt eben die Aktivität der Leute selbst und ihre Kommunikation über Social Media Kanäle, die ohnehin existiert vorher, weil das eine wesentliche Form der Information ist, die die Leute haben, um sich über einzelne Unternehmen zu informieren, über Reisewege, über Arbeitsbedingungen und so weiter. Die wird jetzt sozusagen genutzt, um die Situation zu thematisieren. Und das wiederum wird dann erst von so einer linksliberalen Medienlandschaft, insbesondere in Rumänien, aufgegriffen. In Bulgarien auch ein bisschen, das konnten wir nur viel schlechter nachvollziehen sprachlich, weil wir mehr Vermittler in diesem rumänischen Sprachbereich hatten. Und diffundiert dann sozusagen in die Hauptstadtpresse, in die Boulevardpresse, und am Ende kommen dann sozusagen die rumänischen Vertretungen in Deutschland, kommen dann auch auf die Bundesregierung zu und protestieren gegen, und das ist wirklich ein historischer Schritt, gegen die Arbeitsbedingungen von den Migrantinnen und Migranten aus Rumänien in Deutschland. Also das ist sozusagen so eine Entwicklung. Das heißt, wir haben immer zwei Öffentlichkeiten. Wir haben eine Öffentlichkeit, die sozusagen den Schatten erzeugt, und die andere, die das Licht erzeugt. Und es ist allerdings so, dass man trotzdem insgesamt sagen kann, in dieser zweiten Phase, Ravi hat ja schon eben auch gerade gesagt, die Pandemie hat mittlerweile eine Geschichte. Das ist ja so ein Zeitraffer auch, ne? Also wir haben jetzt 6 Monate oder sowas und oder 9, 10 Monate, geht ja auch immer noch weiter. Und im zweiten Teil dieser Geschichte, so ab Sommer, gibt es dann doch eine Veränderung, und zwar aus 2 Gründen. Weil das eine ist, dass die Besorgnis, die ausgelöst wird, die in Bezug auf migrantische Arbeit und überhaupt migrantische Existenz in Deutschland, die wird im Wesentlichen in den deutschsprachigen Medien und deutschen Medien auch ausgelöst über die Masseninfektion. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von Berichterstattung dann, die auch dieses Bild der gefährlichen Klassen dann zum Teil bedient. Da gibt es auch ein kritisches Moment drin, einzelne Medien berichten da wieder kritisch drum. Und das findet dann sozusagen in der deutschsprachigen Medienöffentlichkeit, findet eigentlich eine Auseinandersetzung statt, in der Position A ist, die Arbeitsbedingungen sind scheiße und müssen verbessert werden. Und die Position B ist, das ist gefährlich, also solche Infektionsherde müssen sozusagen beseitigt werden, und das vermischt sich auch. Also der tendenziell auch rassistische Diskurs und der reformistische oder reformerische Diskurs, die spielen eine Auseinandersetzung aus, aber sind sozusagen auch miteinander verbunden. Das ist die Situation in deutschen Medien, und insgesamt ist es dann eben so, wenn man jetzt wenn man jetzt eine Medienauswertung machen würde, eine systematische, überzeugt davon, dass man auch bei der Berichterstattung über Migration in der Pandemie in Deutschland was Ähnliches sehen würde wie für die Zeit von 2017 bis 2019, nämlich eine absolut starke Unterrepräsentanz migrantischer Stimmen in dieser Berichterstattung. Die sind praktisch nicht vorhanden, ganz selten. Deutschlandradio gibt es ganz lobenswerte Features und so, aber in der Mainstream-Presse gibt es das einfach nicht. Das geht sogar so weit, dass eine sehr gute Kollegin, die in Reda, in Vertönius, so eine Bürgerinitiative für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Tönnies mitmacht, die hat mal erzählt, auf einer Konferenz, auf der ich war, dass sie in einer Woche von 30 Journalistinnen und Journalisten angefragt worden sei und den allen sozusagen angeboten hätte, auch mit Arbeiterinnen selbst zu sprechen, und es sei niemand auf dieses Angebot eingegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt statistisch repräsentativ ist, aber es gibt schon so eine Tendenz wieder.
Ravi, wie war das in Indien mit
medialer? Es gibt einfach da verschiedene Schichten. Also ich versuche es kurz zu beantworten. Mhm. Ja. Also einmal gibt es sozusagen eine ganz langfristige Tendenz in der Darstellung von den wandernden Armen, die sich weiter fortsetzt. Mhm. Ja. Also das ist sozusagen nicht von der aktuellen Situation geprägt, sondern man hat sich daran gewöhnt, dass man sie eben zum Beispiel nicht zählt. Also dass sie unsichtbar irgendwie sind, ne? Dass sie vorausgesetzt werden können, dass sie auf den Baustellen arbeiten, in Privathaushalten arbeiten, in den Fabriken, die zunehmend an die Peripherie der großen Städte eben auch verdrängt werden und deswegen auch nicht mehr sichtbar sind, dort eben auch tätig sind. Und dass sie höchstens als Umweltbelastung, als Virenträger, als Kriminalitätsfaktor, also in gewisser Weise als gefährliche Klassen ab und zu sozusagen mal in den Blick geraten. Das ist nicht neu. Ja, also das haben wir schon sehr lange. Jetzt haben wir aber eine veränderte politische Situation in Indien, in der wir verstärkt autoritäre Tendenzen eben auch haben, in der die Presse darauf auch reagiert und ein Großteil der Medien vorauseilenden Gehorsam gegenüber einem zunehmend autoritären Regierung dort eben auch leistet, die sich profilieren will in dieser Situation als die Regierung des starken Mannes, die erfolgreich die Pandemie bändigt. Und da stören nun wiederum diese Wanderarbeiter noch auf eine andere Weise. Also von daher im Mainstream der Medien spielt das deshalb eine relativ geringe Rolle. Indien hat aber nicht nur einen Mainstream, sondern hat nach wie vor auch sehr viele mutige Journalisten, die deswegen teilweise auch verfolgt werden, teilweise ins Gefängnis eben auch kommen. Es gibt Ermordungen von Journalisten in den letzten Jahren, von kritischen Journalisten eben auch verstärkt. Von daher gibt es auch eine ganz andere Berichterstattung, auch über die Wanderarbeit, also die man finden kann, die auch Zusammenhänge darstellt und die sich auch nicht davor scheut, mit den Wanderarbeitern selbst zu sprechen. Also zum Beispiel eine sehr engagierte Journalistin namens Barkha Dutt, also die dort eine ganze Serie eben auch gemacht hat, also von Interviews
Wir hatten ja vorhin schon über diese Informalisierung gesprochen, aber auch über den, zumindest in Deutschland, sozusagen diese erste Initiative zu einer besseren Gestaltung von diesen Arbeitsverträgen. Gleichzeitig ist klar, dass es nicht nur die Arbeitsverhältnisse, sondern die Verhältnisse allgemein total konflikthaft sind. Also von dem Abreisemoment über das Wohnen, über alles. Was können dann eigentlich solche Gesetzesinitiativen auch tatsächlich regeln? Du hast gerade schon den Aspekt sozusagen dieses der möglichen Organisierung genannt, dass das sozusagen was Positives ist, was dabei rauskommen könnte. Aber was bleibt eigentlich alles unberührt davon? Worin genau besteht die mangelnde Reichweite dieser Regulierung von Arbeitsverhältnissen?
Also ich meine, erstmal ist es schon erstaunlich, ne? Wir haben jetzt seit den 90er Jahren so ein kontinuierliches Moment von Stärkung neoliberaler Diskurse über die Deregulierung von Beschäftigungsverhältnissen, das immer weitere Erlauben von Leiharbeit und größere Bedeutung von Werkvertragsverhältnissen. Dann haben wir irgendwie das, was unter Hartz IV läuft, also diese Arbeitsmarktreform, die ja auch ähnlich irgendwie dann die Selbstständigkeit und Individualisierung der Arbeitenden fördern, den Zusammenhang zwischen Arbeit, Erwerbsarbeit und sozialen Rechten ganz neu formulieren und in der Extremform dann im Integrationsgesetz 2016 den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeit und Aufenthaltsrecht, der vermittelt für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ja auch eine große Rolle spielt über die nicht vorhandenen Ansprüche an Sozialleistungen mindestens im ersten halben Jahr bis Jahr, beziehungsweise dann abhängig davon, wie viel erwerbstätig die waren, bis zu mehrere Jahre, in denen es eben keine solchen Ansprüche gibt. Also das ist einfach insgesamt ein Diskurs, der darauf hinausläuft, soziale Rechte, die sich aus Arbeitsverhältnissen ergeben, also einerseits so zu formulieren, dass nur, wenn man sozusagen erwerbstätig ist, sozusagen diese sozialen Rechte existieren, und andererseits, dass das erwerbsarbeitslose Einkommen mehr oder weniger zu reduzieren, das trifft besonders Migrantinnen und Migranten. Das ist eine allgemeine Tendenz, die besonders Migrantinnen und Migranten betrifft. Und in dieser Gesamtlage, so seit Mitte der 90er Jahre, ist es natürlich schon im Grunde genommen der Hammer, wenn ein Arbeitsminister plötzlich sagt, wir schaffen jetzt Werkverträge und Leiharbeit ab. Das ist wirklich überraschend. Also wenn mich das jemand vor einem Jahr gefragt hätte, ob das die SPD macht, wäre ich zu der Einschätzung gekommen, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Und dann ist es ja nicht nur so, dass sie es machen, sondern die profilieren sich auch damit, ne? Also es ist offensichtlich schon Vorwahlkampf, was der Hubertus Heil da macht. Jetzt muss man aber das Kleingedruckte lesen, ne? Das ist irgendwie immer das Problem. Im Kleingedruckten bei diesem Gesetz steht halt, dass es um Werkverträge ab 1.1. geht. Das kann jetzt schon nicht mehr eingehalten werden, weil es gibt jetzt aktuell noch, glaube ich, 2 Verhandlungstage im Bundestag. Jetzt gerade ist es nicht nochmal verhandelt worden, ist erstmal aufgeschoben worden, weil die CDU/CSU eben protestiert. Und zwar gerade deshalb, ganz eindeutig aus dem Grund, weil das, was ich ihr gerade gesagt habe, das widerspricht ihrer Politik der letzten 25 Jahre. Das können die nicht zulassen. So, ne? Die befürchten, dass sich das sozusagen zu einem Brennpunkt entwickelt, von dem aus deren Sicht, das sich erweitern kann und als Reform so einfressen kann, in einem geschwächten neoliberalen Diskurs. So, ne? Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Insgesamt, also wenn man jetzt diesen empirischen Fall nimmt, den ich persönlich unheimlich interessant finde, und dann auf die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik insgesamt versucht zu beziehen, dann kann man sagen, oder mein Bild wäre so, da geht so ein Fenster auf in Richtung Verbesserung von Arbeitsverhältnissen. Und man hat aber das Problem in diesem Bereich, dass man es eigentlich sofort radikalisieren müsste, um das wirklich zu einer, sagen wir mal, einigermaßen kräftigen Reformoption auch nur zu machen. Und radikalisieren heißt Ausweitung. Zunächst mal auf die, wenn man auch nur damit anfängt, die Fleischindustrie insgesamt zu nehmen. Also warum wird die nächtliche Reinigung dieser Anlagen nicht auch mit Beschäftigungsverhältnissen von Direktangestellten gemacht. Das gibt es teilweise. Es gibt teilweise Direktangestellte. Das muss man überhaupt nicht auslagern. Das ist völliger Blödsinn. Machen sie natürlich nur, um die Leute besser ausbeuten zu können. Und warum das nicht? Warum nicht die Ausstellung? Warum nicht die Landwirtschaft? Warum nicht? Und dann kommen andere Sektoren ins Spiel. Damit hat man aber einen Konflikt, der sozusagen gesellschaftlich auch nochmal anders getragen werden müsste. Und ich glaube, also wenn man es jetzt ganz grob formuliert, würde ich sagen, da müsste es Bündnisse von Gewerkschafterinnen, Gewerkschaftern und Beschäftigten geben, die weit über jetzt diese Einzelbeispiele hinausgehen. Und man müsste so nach Wegen suchen, wie das, was Ravi eben gesagt hat, also dass es in der Pandemie so eine Formulierung von Systemrelevanz gibt, die sich ein Stück weit auch vom Verwertungsprozess hier entfernt, ne, weil man Essential Services aufrechterhalten muss. Das müsste so als Motiv und Ausgangspunkt genommen werden für, ich sage jetzt mal so ein Bündnis zwischen Leuten, die in Krankenhäusern beschäftigt sind und migrantischen Arbeiterinnen in der Fleischindustrie. Und das ist natürlich aber, wie wir wissen, ist eine schöne Vorstellung, ist aber relativ schwach in der Umsetzung und kaum vorhanden. Was schön ist, ist, dass die Kräfte sozusagen, die diesen Diskurs in den letzten Monaten weg von diesem offenen Rassismus gezogen haben, und das war schon die Thematisierung der Arbeitsverhältnisse halt, die sind relativ breit, ne? Also da gibt es halt eine große Breite, die von Teilen der CDU bis hin in radikale Tierschützergruppen reicht. Das ist so eine ganz schöne Erfahrung, würde ich sagen. Da ist die Einigkeit natürlich auch möglicherweise nicht bis in die Unendlichkeit festgezimmert, aber es ist schon mal eine ganz schöne Erfahrung, dass es sowas überhaupt gab. Also Tönnies, wenn man den Betrieb anguckt im Juni während dieser vierwöchigen Schließungszeit, da könnte man eine eigene Geschichte, glaube ich, von schreiben. Wird dann so zum Treffpunkt aller möglichen Gruppierungen, die gegen die Fleischindustrie protestieren. Also heute Greenpeace, morgen die Tierschützer, dann wieder die NGG. Dann, also es war ja auch so ein Watschenmann, der Tönnies eignet sich ja mit seinem arroganten öffentlichen Auftreten unheimlich gut dafür. Und wenn man das jetzt zusammennehmen würde, dann würde so ein Bündnis von verschiedenen, sagen wir mal, Reformkräften oder sowas entstehen als Bild. Das Problem ist nur, dass die einen kamen immer von 8 bis 9 und die anderen dann von 11 bis 1, und die hatten schon auch unterschiedliche Agenten. Naja, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt so vielleicht die Perspektive für die Zukunft, die auf jeden Fall eintreten wird. Aber dieses Verbreitern und auch Verbreitern von Themen hin weg von dieser nur auf Beschäftigung bezogenen Sichtweise auf das Gesamtverhältnis in der Produktion und nicht nur auf dieses Prekaritätsverhältnis bezogene Proteste, sondern auch auf die Frage, wie wird hier eigentlich Fleisch produziert und wie viel Fleisch muss überhaupt produziert werden? Soll es in diesen Eigentumsverhältnissen und unter diesen Bedingungen produziert werden? Das ist ja schon aufgekommen, und das wäre so, da hat sich so ein Fenster, glaube ich, geöffnet, dass man, müsste man mal drüber nachdenken, wie man das aufhalten kann. Es ist jetzt allerdings schon wieder dabei,
zuzufallen,
würde ich sagen.
Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, weil man ja im Kontext von Arbeitsmigration oft Begriffe hört wie unfreie Arbeit oder moderne Sklaven, die ja schon so Assoziationen an einen historischen Kontext eigentlich hervorrufen. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt.
Also ich fand das ganz interessant jetzt bei unserer Untersuchung, wie sich dieses Regime auch in den letzten Jahren in Deutschland eben verändert hat. Nicht, dass man das jetzt auch abstrakt irgendwie wissen würde oder nachlesen könnte, und es gibt ja insbesondere in der mit Arbeit und Migration befassten Forschung dazu auch Diskussionen und so, sondern um das konkret zu begreifen, wir hatten so eine Gruppe von Leuten aus Subsahara-Afrika mal gesprochen, also mehrere Leute, die aus demselben Kontext kamen, nämlich einer Protestaktion in der Unterkunft für Geflüchtete, die Anfang der 2010er stattgefunden hat. Da hat sozusagen die Leute, die uns diese Kontakte vermittelt haben, die haben die da kennengelernt. Deswegen war es so ein Stück von gemeinsamem Erfahrungshintergrund. Und die haben zum Teil jedenfalls erzählt, naja, es gibt eine Veränderung. Deswegen haben ich in diesem Fall beim Interview Zitat angefangen, in der Fleischindustrie zu arbeiten, weil das sind Leute, die sind dann teilweise schon ein halbes Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt in Deutschland gewesen und hatten eigentlich immer ein Arbeitsverbot über ihren geduldeten Status als Geflüchtete. Mehr oder weniger klares Arbeitsverbot. Und ab 2014 oder sowas setzt sich dann das Gegenteil durch, nämlich dass eigentlich innerhalb des Migrationsregimes die Notwendigkeit, Erwerbsarbeit anzunehmen, erzeugt wird dadurch, dass es einen ganz großen, und das schließt direkt an das an, was Ravi eben gesagt wird, Druck gibt, dass man das Aufenthaltsverhältnis nur verstetigen kann, wenn man regelmäßig einer Erwerbsarbeit nachgeht, also sich selbst versorgt und regelmäßig einer Erwerbsarbeit nachgeht. Und das ist der Punkt, in dem die Leute, die wir da interviewt haben, eben anfangen, in der Fleischindustrie zu arbeiten. Und dann ist das für viele ein Einstieg. Und das gilt eben aber für alle. Also es gilt alle, es gibt, wir haben, glaube ich, niemanden getroffen, der sich vorstellt, bis zur Rente in der Fleischindustrie zu arbeiten oder so, was auch ein gewerkschaftliches Organisierungsproblem natürlich ist. Also es entsteht gar nicht so eine Kernbelegschaft oder so, sondern viele Leute sehen das für sich selber so, dass sie anfangen und dass das sozusagen der Weg in eine gesichertere soziale Situation ist. Und das ist halt ein direkter Reflex dieser Hierarchisierung durch unterschiedliche externe Formen von, ja, man kann es ruhig als Unfreiheit in der Lohnarbeit bezeichnen.
Also ein großes Thema in dem Kontext ist ja eigentlich auch die Stigmatisierung der ArbeitsmigrantInnen. Da haben wir ja schon drüber geredet, ist verschiedentlich schon angeklungen. Also jetzt entweder durch Rassismus, durchs Kastenwesen in Indien oder auch in Indien, was du beschrieben hattest, Ravi, durch regionale Herkunft. Typisches Beispiel dafür ist ja, dass Armin Laschet in NRW gesagt hat, dass man dafür sorgen müsse, dass die Infektionen aus der fleischverarbeitenden Industrie halt nicht auf die Bevölkerung übergreifen, zu denen offensichtlich die Leute, die dort arbeiten, nicht gehören. Und auch erbärmliche Wohnverhältnisse jetzt in den Unterkünften werden gerne rassistisch mit einem angeblich landestypischen Mangel an Hygiene erklärt. In Indien, hattest du ja auch schon geschildert, Ravi, mussten sich die Arbeitsmigrantinnen, die Wandernden auf die Straße setzen und wurden mit Desinfektionsmittel besprüht. Und diese Vorstellung von so dreckigen und infektiösen Körpern knüpft ja auch an bereits bestehende Stigmatisierungen an. Könnt ihr da vielleicht noch was zu sagen?
Rassismus spielt eine eigenständige Rolle in diesem Kontext und ist also eine eigenständige Dynamik in diesen Prozessen. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wird jetzt in der Pandemiesituation auch, glaube ich, besonders deutlich. Das, was Herr Laschet gesagt hat, war ja, Zitat, die Leute bringen die Infektion aus Osteuropa mit, ne? Das hat er gesagt. Und das ist ein Motiv, das gibt's überall. Das ist jetzt aus Österreich gehört, dass es das auch gab in einer ähnlichen Diskussion. Und das war die Standardreaktion eigentlich von bestimmten Politikern auf die Masseninfektion. Bei dieser Müller-Fleischgeschichte, die ich irgendwann mal erwähnt hatte, die erste Masseninfektion war, hat sich der Landwirtschaftsminister, CDU-Mitglied einer schwarz-grünen Regierung in Baden-Württemberg, mit dem Management von Müller-Fleisch zusammen in eine Pressekonferenz gesetzt und hat gesagt, das Unternehmen hat völlig richtig gehandelt, die Leute bringen das mit, das entsteht in ihren Unterkünften, die wohnen da zu eng und das machen die aber nicht, weil sie kein Geld haben, sondern weil sie so viel Geld nach Hause schicken wollen. Das war sozusagen die Argumentation. Und der Laschet hat das so instinktiv wiederholt, damit hat er eigentlich aber auch nur nachgeplappert, was Clemens Tönnies halt zu diesem Zeitpunkt, als es noch nicht ganz so eskaliert war, auch gesagt hat. Aber es gab eine öffentliche Situation, in der dann ja wieder der Lockdown in diesen zwei Kreisen verhängt wurde und innerhalb von Stunden es wahnsinnige Proteste gegen diese Äußerung gab. Und zwar allgemein, wirklich verallgemeinert, und Laschet genau das Gegenteil zwei Tage später behauptet hat und gesagt hat, ja, es liegt an den Arbeitsbedingungen, ne? Das ist das Gegenteil, ist wirklich das Gegenteil. Und ich meine, daran kann man einerseits sehen, wie dieser latente Rassismus, was für eine Rolle der spielt, und aber andererseits kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass der Kampf um diese Positionierung von Ursachen oder Erklärung von diesem Prozess, der da in der Pandemie abläuft, also Ansteckungsprozesse und so weiter, dass das auch ein Kampf um antirassistische Positionen im Grunde genommen ist. Und das ist eben in dieser Zeit auch passiert. Deswegen ist es sehr ambivalent, wenn man über diesen Pastor Kossen und seine moderne Sklaverei spricht. Einerseits wiederholt er natürlich mit dem, was er da sagt, ein Motiv, das total problematisch ist, das die Leute als wehrlos schildert, im Grunde genommen auch so eine Spur von Abwertung in sich trägt. Andererseits ist aber dieser Diskursschwenk natürlich auch dazu da gewesen, die Arbeitsbedingungen zu thematisieren. Und ich glaube schon, dass in der Situation jetzt dieses Thematisieren von Arbeitsbedingungen, strukturellen Bedingungen, dann auch das Gesetz und so weiter, zumindest für die Fleischindustrie auch die Rettung vor der Verschärfung von so einem rassistischen Diskurs, der latent immer angelegt ist, mit den Zuschreibungen, die du auch genannt hast, gewesen ist und von daher halt relativ wichtig.
Also über die Stigmatisierung haben wir ja schon etwas gesprochen im Verlauf des Gesprächs. Vielleicht möchte ich deshalb nochmal auf einen anderen Aspekt dieser Rassismusproblematik etwas eingehen, der, denke ich, vielleicht noch deutlicher werden wird, wenn sich die Corona-Krise weiter entfaltet. Also wir sind ja nicht am Ende, sondern wir sind immer noch im Verlaufe eben dieser Geschichte. Also historisch ist es so, also dass die modernen Formen von Rassismus entstehen in einer Zeit, in der sich der Weltmarkt extrem verdichtet und in der Arbeitsmigration transnationale extrem zunimmt. Mhm. Ja, also das sind Entwicklungen, die zusammenhängen und die aufeinander eben auch reagieren. Die Unterschichtung, von denen Peter eben auch gesprochen hat, also die Segmentierung von Arbeitsmärkten, bringen das zusammen. Ja? Also bringen zusammen diese rassistischen Hierarchisierungen. Das ging sogar ein in Management-Theorien, also die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Also welche Ethnizitäten man am besten in welchem quantitativen Verhältnis zueinander kombiniert in verschiedenen Fabriken. Also das sind Ideen, die in dieser Zeit sehr, sehr stark passieren. Also werden in den USA auch in der historischen Forschung stark diskutiert unter dem Stichwort Racial Management. Ja, und das sind Aspekte, die nicht verschwunden eben auch sind und die eine Rolle eben auch spielen. Und die Frage, die ich mir stellen würde, wenn wir es jetzt zu tun haben mit einer Situation, und davon würde ich wirklich ausgehen, in dem Sozialdarwinismus, von dem Rassismus eine Variante ist, ja, im großen Stil global zurückkehrt, in Verbindung mit der Erweiterung von autoritären Regimen, also was das bedeutet. Ja, also für globale Arbeitsteilungen, also für diesen Weltmarkt, der strukturiert wird in einem Zeitalter, in dem sich Sozialdarwinismus auch wieder stärker festsetzt.
Ravi, mich würde auch nochmal für den indischen Kontext interessieren, ob du da so einen Zusammenhang oder welchen Zusammenhang du siehst zwischen dieser Vorstellung dieser infektiösen Körper, Unberührbarkeit, Kastensystem und sozusagen die gefährliche Klasse, von der sozusagen die Infektionen ausgehen. Würdest du da sagen, das ist ein ganz starkes Motiv auch in der Abwertung der Arbeitsmigrantin gewesen, die Zugehörigkeit der sehr vieler sozusagen zu.
Also ich meine, wenn man es zu tun hat mit einer Gesellschaft, also die besessen ist von der Vorstellung der Reinheit und der Separierung unterschiedlicher sozialer Gruppen, ja, auch der physischen Separierung eben dieser Gruppen nach Kasten. Dann sind Segmentierungen im Zusammenhang mit einer solchen Krise, wie wir sie jetzt erleben, in besonderer Weise durchsetzbar und in besonderer Weise auch plausibel. Mhm. Ja, dann ist die Unterscheidung also zwischen den besseren Leuten, die sich in ihren Wohnungen versorgen lassen, und gleichzeitig jeglichen Kontakt mit den gefährlichen Klassen, direkten physischen Kontakt mit den gefährlichen Klassen meiden, ist das besonders plausibel. Und ist dann auch das Vergessen dieser Gruppierung, das Ausblenden aus einer Mainstream-Öffentlichkeit besonders leicht möglich.
Und auch gar nicht so was Besonderes eigentlich.
Sozusagen. Ja, es ist im Grunde genommen eigentlich nur die Verschärfung, die Vertiefung von bestehenden Strukturen. Ich würde gleichzeitig davor warnen, das zu sehr zu orientalisieren. Deswegen habe ich das selber auch nicht so in den Vordergrund eben auch gerückt. Man kann durchaus auch fragen, ob man nicht ganz ähnliche Strukturen auch im hiesigen Kontext finden kann, wenn man genauer hinschaut.
Was ganz interessant ist jetzt in unserem Bereich, ist, dass das dann eben austauschbar wird. Ne? Also der eine Manager erzählt, polnische Arbeiter sind faul und irakische sind aber fleißig, und bei dem anderen ist es dann andersrum. Das ist dann jeweils austauschbar, also je nachdem. Also es gibt schon eine Unterschichtung, aber es ist insofern austauschbar. Diejenigen, die ihn gerade am meisten geärgert haben, das sind immer die, die am faulsten sind. Mhm. Ne? Oder gesagt haben, wir wollen hier nicht immer Überstunden machen, ohne bezahlt zu werden. Wenn, können die unheimlich sauer werden, und dann entstehen solche Projektionen. Und das ist klar, also so wie Ravi sagt, also will ich auch sagen, da gibt es jedenfalls in diesem Feld gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen Verwertung und Rassismus.
Ja, Ravi, du hast schon gesagt, die Krise ist nicht vorbei, sie entfaltet sich, und wahrscheinlich sollten wir dieses Thema in circa einem Jahr nochmal in einem Podcast weiter thematisieren. Vielen Dank.